Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Johnny Häusler im Gespräch mit Markus Kafka. Ingolstadt, Manching, Nürnberg, Erlangen. Das sind die ausschließlich bayerischen Stationen im Leben des jungen Markus Kafka. Der 67er-Jahrgang ist in seiner Jugend Ministrant, aber auch Goth. Während seines geisteswissenschaftlichen, Zitat, Bummelstudiums verdient er sich die ersten musikjournalistischen Sporen beim lokalen Radiosender. 1994 steigt er nach erfolgreichem Magister als Redakteur beim Musikmagazin Metal Hammer ein. Hier knüpft er Kontakte zum Musiksender Viva und Viva 2 und moderiert später dort die Spartensendungen Metalla und Wawa.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, jeden Montag die Wiederholung von 22 bis 0 Uhr und danach dann abrufbar, runterladbar, streambar im Internet als Podcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben zu Gast Markus Kafka in den nächsten 2 Stunden. Mein Name ist Johnny Häusler. Hallo. Herzlich willkommen, Markus.
Tag allerseits.
Ich habe gerade so mich ein bisschen beschwert hier, so ein bisschen die Mimose gemacht, weil ich gesagt habe, so Musik abfahren am Rechner ist eigentlich, ich mag es ja dann doch immer noch, Vinyl aufzulegen oder vielleicht CDs, aber so auf einfach nur irgendwo raufklicken.
Oh ja, aber da hast du jetzt eine faule Sau erwischt.
Ach echt, du bist...
Ja, ja. Ich war ja lange so Hardcore-Vinyl-Typ, der dann auch das immer vollkommen zelebriert hat, seine Vinylplatten aus der Hülle zu nehmen, auf den Plattenspieler zu legen, die Nadel aufzusetzen und auf Start zu drücken. Mittlerweile ist es meiner Bequemlichkeit in allen Lebenslagen geschuldet, dass ich tatsächlich auch so Computer an Start.
Du legst ja viel auf als DJ. Lass uns nachher noch ein bisschen über die Musik reden, die du da spielst. Aber wie machst du das technisch? Also gehst du da in den Club und sagst, okay, wenn CD-Spieler da spielen, mache ich das so? Oder ist das längst sowieso alles komplett digital? Oder kommst du mit deinem iPad und einer Festplatte an? Oder wie läuft das?
Also wenn der Laden entsprechend ausgestattet ist, dann komme ich tatsächlich mit dem Rechner, aber ich spiele mit Vinyl.
Okay.
Mittlerweile ist es aber so, dass die Plattenspieler in den Clubs derart marode sind, die benutzt kaum noch jemand. Die sind dann immer in der Getränkekammer unten drin irgendwo reingeramscht, Tonarm komplett verbogen, System komplett runter und dann stehen die da so ganz jämmerlich. Wenn die überhaupt noch da stehen, dann werden die ja meistens so als CD-Ablage benutzt von den anderen DJs oder als Getränkeablage und dann läuft da auch schon mal eine Soße rein und da bin ich dann entsprechend drauf vorbereitet und könnte dann notfalls auch mit CDs oder USB-Stick spielen, was ja jetzt die meisten eigentlich machen.
Mit USB-Stick?
Naja, man schiebt die in den, man braucht noch nicht mal zwei, also weil die CD-Player, die sind ja jetzt auch verbunden, dann schiebst du einen USB rein und ab geht da. Also es gibt ja DJs, die kommen tatsächlich mit null Gepäck an. Früher Plattentaschen, 40 Kilo schwer. Die tollen Versionen, die waren dann noch ein Trolley, der Rest musste über der Schulter getragen werden. Und jetzt ist es ja eine ganze Weile schon so, dass ein DJ einfach so kommt, wie er aus dem Bus gestiegen ist und das Ding aus der Hosentasche zieht.
Aber wenn du sagst, legst du mit diesen Vinyl-Ersatzscheiben auf sozusagen, mit denen du dann die Songs steuerst? Oder?
Genau, also sogenannte Control-Vinyls. Und die sind aber von der Haptik her, überhaupt von der ganzen Bedienung und vom Klang her, sind die im Prinzip wie Vinyl. Und der Vorteil ist halt, dass ich nicht mehr 80 Platten dabei habe, sondern, was weiß ich, ein paar tausend Tracks auf dem Rechner. Und ich bin umgestiegen, als innerhalb kürzester Zeit dreimal bei Auslandsbookings meine Platten im Gepäck nicht mitkamen. Ich hatte dann immer so 20 Notplatten im Handgepäck, aber der Plattenkoffer war weg. Zweimal ist er wieder aufgetaucht, einmal ist er komplett verschollen. Und das fand ich dann so ärgerlich, dass ich gesagt habe, passiert mir nicht wieder, jetzt steige ich um.
Okay. Und ich habe neulich mich zu meiner großen spielerischen Freude mit diesem, also es gibt ja verschiedene DJ-Programme auch fürs iPad oder so. Und da gibt es Traktor von Native Instruments, was ganz, ganz groß ist, finde ich. Also
das hatte ich, ja.
Unglaublich viel Spaß.
Ja.
Genau, und dann ist es aber auch für Profis und du kannst dann sogar quasi schon vorher die Playlist machen, kannst schon sagen, wie du spielen willst, kannst den Set abspeichern und eigentlich muss man ja nicht mal mehr selber hinfahren, man kann ja die Playlist drüber schicken.
Tatsächlich.
Und natürlich das Honorar kassieren. Das wäre eigentlich.
Ja, das ist natürlich der Gipfel. Aber wenn man sich überlegt, dass DJs früher in erster Linie dafür bezahlt wurden oder überhaupt bezahlt wurden, damit sie sich Platten kaufen konnten, spottet das natürlich jetzt so dieser Tradition ein bisschen. Aber tatsächlich ist es so, ich habe mein Telefon mit den anderen Gerätschaften verbunden und ich könnte jetzt, wenn ich dringend mal pullern muss, vom Klo aus den nächsten Track abfahren.
Das ist dann tatsächlich sehr abgefahren, um das blöde Wortspiel aufzugreifen.
Ja, ich habe mir noch nicht getraut, das auszuprobieren. Ja, aber würde gehen.
Bist du denn, ich hab dich noch nie auflegen sehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich kenne dich nur aus dem Fernsehen und Internet. Aber bist du denn jemand, bei dem die Leute dann so eher vor ihm stehen und zugucken? Oder ist den Leuten egal, dass da der Kafka auflegt und es wird halt getanzt? Oder ist es eine Mischung daraus?
Ich sag mal so, je kleiner die Stadt und ich will jetzt nicht sagen provinzieller, aber doch.
Sag's ruhig.
Desto mehr stehen die Leute dann vor mir und gucken und machen Fotos, aber das legt sich dann auch in einer halben Stunde. Und dann wird halt getanzt, weil es ja auch ein Club und ich stehe ja auch in der Regel nicht auf einer Bühne, also bin ich ein ganz normaler DJ und legt da ja auch Musik auf, die mit meinem Fernsehschaffen so gar nichts zu tun hat.
Irgendeine dieser vielen Bands erinnert mich immer an Genesis, aber es waren nicht Snow Patrol, sondern ich glaube Elbow oder so, ne?
Die haben durchaus was von Genesis von den frühen, ja.
Das war eigentlich ja bei mir mal der Grund, warum ich dann angefangen habe, andere Musik zu hören, dass Bands so klangen, wie Genesis halt damals klang.
Ich kann komplett nachvollziehen, warum, weil das sind auch so Bands, die haben einem massiv die Ohren zugesuppt. Mhm. Ich konnte dann einfach dem Ganzen, ich wollte dem auch nicht mehr folgen, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist auch mal gut. Das war ein bisschen zu viel von allem.
Ja, und da war man dann irgendwann froh über so simplen, straighten Rock'n'Roll als Teenager. Mhm. Also bei mir war es so, was waren bei dir so der Einstieg in Popkultur musikalisch?
Ja, das muss so Mitte, Ende der 70er gewesen sein. Bisschen Punk noch, tatsächlich aber auch noch ein bisschen ABBA. Mhm. Und so die erste Musik, die ich bewusst gehört habe, war dann wirklich so um 79, 80, 81 rum so die ersten Elektropop, Elektrosachen. So Visage, Ultravox. Mhm. Das war die Musik, von der ich das erste Mal das Gefühl dann auch hatte, die ist nur für mich gemacht. So, das war die komplette Erleuchtung.
Irrer wichtiger Aspekt, ne, dabei, wenn ja. Man als junger Mensch Musik entdeckt, das muss dann, deswegen, ich hab oft diese Situation mit meinen Söhnen, dass ich dann sage, ach, das ist ja von dem gesampelt oder ach, guck mal hier, ich habe das Original oder so und hab's mir wirklich abgewöhnt, ich glaube, ich habe das schon öfter in dieser Sendung erwähnt, hab's mir wirklich abgewöhnt, weil es so gemein ist und weil es auch nicht das ist, was man hören will, weil jede Generation braucht ihren eigenen Soundtrack.
Ja, das ist ganz, ganz schlimm, dass man jetzt den Kindern das wegnimmt. Und die haben ja auch, bei mir war es einfach so mit 15, 16 Musik zu hören, die meine Eltern grauenhaft fanden. Aber was macht denn jetzt ein 16-Jähriger? Was soll der hören, was sein Papa dann grauenhaft findet? Also ist politisch nicht korrekt, aber jetzt rein musikalisch, ne, geht ja alles.
Ja, und dann ist das Schlimme, neulich lief bei uns das neue Skrillex-Album.
Oh.
Und ich hab da gestanden und dachte, boah, das ist echt ein Kracher. Ich weiß, also ist nichts, was ich jetzt irgendwie die ganze Zeit selber auflegen würde. So, so ist es nicht. Aber ich finde es schon irre, was da soundmäßig passiert. Und das fliegt einem einfach um die Ohren. Und da muss man schon auch Respekt vor haben. Und wenn man dann selbst sowas noch selber gut findet als Eltern, dann ist es natürlich scheiße. Ich habe es auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich finde es furchtbar.
Ja, da tust du deinen Kindern einen Riesengefallen. Ja.
Mach den Lärm aus!
Ja, so
muss es gehen. Ist doch keine Musik! Du hast aber auch so eine Gothic-Phase gehabt, oder?
Ja, die ging sogar ziemlich lang. Also die ging zur genannten Zeit los, also Anfang der 80er Jahre und ging fast bis Ende der 80er. Und ja, da habe ich dann ja alles gehört, was da so en vogue war. Also angefangen mit Cure, Joy Division, Bauhaus, Dead Can Dance, Christian Death, Sisters of Mercy. Und da war ich halt in meinem kleinen Dorf mit noch zwei anderen Kumpeln. So die Gothic-Fraktion im Umkreis von, naja, bis München, 70 Kilometer.
Ja, da hat er das Land für euch quasi.
Wir hatten das Land für uns, aber wir hatten auch die Dresche für uns. Weil es ist ja auch so auf dem Land, wenn die Leute was nicht kennen, dann wird da nicht darauf reagiert, indem man mal nachfragt, warum seht ihr so aus, warum hört ihr solche Musik. Sondern da gibt es halt gleich mal ungefragt eine aufs Maul. Und das gab es halt wirklich jedes Wochenende in der Dorfdisse. Weil wir haben immer auf die drei, vier Songs gewartet, die da gerade ein bisschen in den Charts waren. Cure hatten ja mal so Chart-Hits oder Depeche Mode, auch Sisters of Mercy. Und die kamen dann und dann haben wir halt
Temple of Love.
Ja, genau. Ja. Drei Schritte vor, Verneigung, ja, genau. Drei zurück. Ja, so wie es gehört für Gothics. Und das war ja entsprechend raumgreifend, der Tanzstil. Und man hat immer eingerempelt. Und wenn man es nicht von selbst gemacht hat, dann haben die sich so hingestellt, dass man gerempelt hat und dann so, hey, scheiß Pfarrer, geh mal raus. Es hieß dann auf dem Parkplatz, paar Schwinger einstecken und dann wieder rein, bis zum nächsten Song.
So grob.
Ja, also man hat sich auch irgendwann dran gewöhnt.
Man hört ja so ein bisschen durch auch immer noch, du bist geboren in Ingolstadt, ne?
Mhm.
Also eher das südliche Deutschland. Wo du herkommst, gerade auch an dem Zitat hat man es dann deutlich gehört. Aber war das dann so, dass also eher Schellen waren oder musstet ihr echt richtig einstecken?
Manchmal mussten wir richtig einstecken und zwar immer, wenn wir den Fehler gemacht haben, uns zu wehren. Ja, das haben wir auch ziemlich bald einfach sein lassen, weil es sinnlos war. Wir haben eine eingesteckt, haben es uns gemütlich gemacht auf dem Boden und dann ist es ja so, dass selbst die gröbsten Barbaren dann von einem ablassen. Es gab nur einmal so eine unschöne Situation, da konnte man meiner nicht habhaft werden und dann hat man sich an meinen kleinen Bruder gewandt und den dann so mal richtig in Mangel genommen und hey, ich meine, der war 16 damals, wenn überhaupt, und das fand ich dann nicht in Ordnung, dass der dann in Sippenhaft genommen wurde.
Und dann musstest du Widerstand leisten?
Ja, dann haben wir uns entsprechend gerecht und haben die scheiß Honda MTX angezündet von dem Typen, der meinen Bruder verdroschen hat.
Okay. Ging's dann noch weiter?
Es hat nie jemand rausgefunden, wer die angezündet hat, weil es gab in Manching, und von diesem Ort reden wir jetzt, da bin ich aufgewachsen, da gab's so rivalisierende, ja so es waren ja keine richtigen Rocker, es waren halt so 80er MTX-Rocker, die dann immer so einen Fuchsschwanz dran hatten und wer den längeren Fuchsschwanz hatte, der war dann der Oberrocker und man hat dann rivalisierende Rockerbanden hinter dem Anschlag vermutet, aber tatsächlich haben wir die Karre mit Benzin übergossen und den Berg runtergeschubst und angezündet.
Krass.
Die fetten Jahre des Musikfernsehens waren auch seine schönste Zeit, sagt der Ex-Viva und MTV-Moderator Markus Kafka. Jetzt zu Gast bei Johnny Häusler.
Das war Musik, die Markus Kafka mitgebracht hat. 5 Titel, darum bitten wir ja die Gäste immer, dass sie die mitbringen. Radiohead hast du ausgesucht, Exit Music for a Film. Wichtige Band für dich demnach?
Ja, extrem wichtige Band. Also man wird ja immer wieder mal gefragt, so nach den All-Time-Faves, die 5 prägendsten und wichtigsten Songs. Und ich habe immer ein Riesenproblem, die zusammenzusuchen. Ja. Eigentlich sind die auch jede Woche anders, aber jetzt habe ich mich bei dieser Sendung tatsächlich mal so auf 5 beschränken können. Und man wird dann auch im weiteren Verlauf der Sendung merken, die sind jetzt alle nicht so brandneu. Ich glaube, Radiohead ist sogar der neueste von allen. Und der ist schon wirklich alt. Ist ja auch schon,
von wann ist denn der Exit?
94? Oder ein bisschen 97?
Eher.
97, glaube ich.
Wir könnten es jetzt natürlich googeln, machen wir aber nicht, weil das.
Nee, 97 ist. Macht Sinn. Da kam 97, glaube ich, kam okay Computer.
Ich sprich mal weiter, ich mache nur das Fenster zu.
Mhm. Ja, und Radiohead, extrem prägende Band, weil ich bei denen so das Gefühl habe, dass Virtuosentum durchaus auf wirklich so überbordende Kreativität und große Emotionen vor allen Dingen trifft. Und der Song, der rührt mich nach wie vor jedes Mal zu Tränen, wenn ich den höre.
Und wir werden noch einige andere hören im Verlauf dieser Sendung. Du bist, ich wollte vorhin noch fragen, was du so auflegst, wenn du auflegst, weil ich habe gelesen, dass das schon irgendwie inzwischen eher in Richtung Elektro, Techno geht, solche Geschichten.
So war es von Anfang an. Das hat auch zu großen Irritationen geführt. Eigentlich habe ich schon aufgelegt, bevor ich überhaupt ins Fernsehen kam. Und dann war es halt aber so, dass über Viva 2 und MTV ein paar Booker auf meinen Namen aufmerksam geworden sind und mich dann als DJ gebucht haben. Und ich kann mich nur erinnern, die ersten 3-4 Jahre, in denen ich regelmäßig in Clubs unterwegs war, da habe ich auch schon Techno gespielt. Aber da kamen natürlich immer Leute und haben gesagt, so, ja, kannst du nicht mal hier Placebo oder Nirvana spielen? Sowas, was du im Fernsehen ansagst. Nee, ging halt nicht, weil ich dann auch immer in rein elektronischen Clubs aufgelegt habe. Und dann hat es wirklich bestimmt noch 3-4 weitere Jahre gedauert, bis die Leute das verinnerlicht haben, dass ich im Fernsehen der Rockonkel bin, aber im Club Ende der 90er eigentlich so richtig straighten Techno aufgelegt habe. Und dann, wie alle, wurde ich dann halt langsamer. Dann kam halt irgendwann Tech House und mittlerweile bin ich bei Deep House gelandet auf 120 BPM, damit auch jeder mitkommt. Aber das ist
bei den Ü30-Partys.
es ist ja tatsächlich so, dass also gerade in Berlin ist der Sound ja weit verbreitet und mittlerweile kommt er auch im Rest von Deutschland an. Und Ja, das ist dann schon so, dass im Club aufzulegen zum einen Ausgleichssport für mich ist, zu dem ganzen Fernsehwahnsinn. Und dann kommt aber noch dazu, dass ich mir meine eigenen Lieblingsplatten in angemessener Lautstärke selbst vorspielen kann, was ja zu Hause schwierig ist. Und die Leute freuen sich da auch noch drüber. Und wenn ich dann in Thüringen in irgendeinem kleinen Club auflege und die Schieber stehen vor mir und so, jawohl, dann ist das für mich immer
ganz... Es gibt Momente, in denen ich bereue, dass wir nicht auch Video haben.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Ich bin ja so in der ganzen Republik und drüber hinaus unterwegs. Und wenn man in Westdeutschland auflegt, dann machen die Leute wuh auf der Tanzfläche. Okay. Und in Ostdeutschland ist es nach wie vor jawohl. Und das finde ich halt wesentlich ehrlicher und wesentlich mehr von Herzen kommender. Und ich freue mich da immer wie Sau. Und das ist, Auflegen ist für mich, ich könnte nicht drauf verzichten, obwohl es natürlich manchmal, so wenn ich Freitag und Samstag Bookings habe, die ganze Woche dann noch irgendwie Drehs oder so, dann sehe ich natürlich auch aus wie Scheiße. Aber mir geht's gut dabei. Es gibt mir viel Freude und Energie und Kraft.
Ist das für dich ein bewusstes Wechseln, sozusagen bildhaft gesprochen, von hinter der Kamera, vor der Kamera? Also du bist ja als Moderator unterwegs, du produzierst Bewegtbild-Sendungen. Ich wollte jetzt absichtlich nicht Fernsehen sagen, weil es ist ja nicht nur Fernsehen, es ist ja auch Web und alle möglichen anderen Kanäle. Dann legst du auf und so. Und das ist ja, manchmal bist du selbst der Künstler. Und manchmal stellst du dich hinter dem Künstler, den du interviewst, zurück, sozusagen. Ja. Ist das für dich ein Spagat oder fühlt sich das alles natürlich an?
Es fühlt sich natürlich an, weil das alles so viel mit mir selbst zu tun hat. Mhm. Und auch so das, was ich im Bewegtbildbereich mache, das bin ja eins zu eins ich. Also ich muss mich da nicht für irgendeinen Job oder irgendeinen Sender oder irgendein Format verstellen, sondern wenn ich Leute interviewe, dann ist es ja auch ganz aufrichtiges, neugieriges Interesse. Und wenn ich selbst der Künstler bin, dann empfinde ich mich auch nicht als solcher. Also sprich, wenn ich jetzt eine Lesung habe oder im Club auflege, sondern dann ist es halt einfach ein anderes Vehikel, um den Leuten die Sachen mitzuteilen, die mich bewegen und die ich gut finde und die Musik, die ich gut finde und was ich mir gerne von der Seele schreiben würde. Und im Fernsehen ist es nicht anders, wenn ich die Interviews mache. Deswegen, wenn ich dann ab und zu mal gefragt werde, worauf ich denn verzichten könnte aus diesem Portfolio, dann muss ich immer sagen, nix, weil sich das auch alles gegenseitig befruchtet und inspiriert. Und ich bin halt auch so ein Input-Junkie. Mir wird ganz, ganz schnell langweilig. Und dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen mache, die aber auch alle zusammenhängen, bin ich eigentlich fast 365 Tage im Jahr mit irgendwas von diesen Dingen beschäftigt. Und das tut mir ganz gut. Bringt Ordnung in mein Leben.
Nach seinem Wechsel von Viva 2 zu MTV im Jahr 2000 wird Markus Kafka so etwas wie das Aushängeschild von MTV Deutschland. Aber auch nach dem Untergang des Musikfernsehens wird es Kafka nicht langweilig. Er übernimmt Aufträge verschiedener Sender und spielt sich als DJ durch die Clubs. Als mehrfacher Buchautor beweist er Tiefsinn und Humor. In seiner Sendung Number One interviewt Markus Kafka Musikgrößen wie Lemmy Kilmister, Nick Cave oder die Ärzte. Der Opa des Musikfernsehens trägt heute Anzug und hat bald eine Sendung im MDR. Scheint so, als wäre er erwachsen geworden. Ein bisschen jedenfalls. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Markus Kafka.
Ach, so ein irre großer Song, oder?
Ja. Ja, auch der gehört in die Kategorie, ich höre meistens am Computer im Shuffle-Modus Musik, weil ich mich immer nicht beschränken will auf ein Album oder eine Band. Und immer wenn der dann kommt, zufällig, dann höre ich den gleich immer fünfmal hintereinander, weil ich mich so freue. Und das war auch eins der Musikstücke, ich glaube, kam 85 raus, da bin ich gerade 18 geworden. Und der hat nochmal so eine ganz neue Welt für mich aufgemacht. So, ich kannte das ganze Elektropop-Ding, aber jetzt Echo and the Bunnymen ist ja Gitarrenmusik. Und das war für mich so der nächste musikalische Schritt, dass ich dann auch Gitarrenmusik, die nicht hart war, für mich entdeckt habe. Weil ich habe halt Punk und Metal gehört, wie sie es gehört auf dem Dorf. Und dann kam Echo and the Bunnymen und davor auch noch die Smiths natürlich. Und das war dann für mich so eine Phase, wo ich dann 7, 8 Jahre lang mehr Gitarren als Elektronik gehört habe.
Bist du, weil du gerade gesagt hast, du hast auf Shuffle, ich habe da immer Angst, dass dann die doofen Stücke kommen und ich dann immer skippen muss. Bist du jemand, der das Ganze, wenn du eine Band magst oder du hast 1, 2 Songs gehört von der Band, findest die großartig, bist du so ein Albumkäufer?
Ja, ich bin nach wie vor ein Albumkäufer, aber ich mach's dann auch so, dass ich die Häkchen wegmache im iTunes, damit auch wirklich kein Song mehr kommt, der mich nervt.
Tatsächlich, da bist du dann so ein bisschen Archivator-mäßig unterwegs.
Ja, auf langen Badenfahrten oder im Flieger ist es so, dass ich immer mein iTunes aufräume. Mhm. Es kommt aber nach wie vor auch vor, dass dann Songs kommen, die mich nerven oder wenn dann so eine reine Clubnummer kommt, die 10 Minuten lang einfach mal so läuft und eigentlich nur im Club funktioniert, dann drücke ich die auch schon mal weg. Aber ansonsten gucke ich, dass da kein Mist drauf ist. Und wenn ich bei mir zu Hause eine Party mache, dann ist mir das immer entsetzlich peinlich, wenn ein Song dann kommt, von dem ich dann sagen muss, wollte ich gar nicht mehr.
Legst du selber auf deinen Partys?
Ich mache so Playlists. Also wir haben so regelmäßige Kleinst-Events bei mir zu Hause. Da werden halt so 10 bis 15 Leute zum Kochen eingeladen. Mhm. Und da machen meine Freundin und ich spezielle Playlisten dafür. Zur zusätzlichen Unterhaltung der Gäste.
Wir haben neulich mal festgestellt, dass es irre, oder was heißt neulich, so seit einem halben Jahr, dass es sehr viel Spaß macht, wenn man ein paar Gäste hat, wenn man dann das Abspielgerät, um nicht immer dauernd die Marken zu nennen, wenn man das so rumgehen lässt. Also so, weiß ich nicht, mit Spotify ist ja total super, den Zugriff auf alles zu haben. Und dann einer wählt einen Song aus und dann ist der nächste dran. Muss man speziell bei Spotify immer aufpassen, weil man natürlich immer denkt, man könnte da mal kurz reinhören oder so und dann brechen immer die Songs vorzeitig ab. Aber wenn jeder irgendwie so ein, entweder besonders obskuren oder ein Lieblingssong oder so, wenn man das so rumgehen lässt, auch sehr hübsch. Also als Partytipp.
Ja, was wir auch gerne machen, ist so Abspielgerät Calypso. Also wir sammeln die alle ein und dann werden die so in so einem Hütchen vermischt und dann muss man eins rausziehen und muss dann sagen, von wem der ist. Und je mehr Leute auf dieser Party sind und je weniger gut die man kennt, umso mehr Spaß macht es natürlich.
Auch interessant, wenn man dann so die Foto-Library durchgeht oder so.
Ja, wenn die dann drauf ist, dann wird es richtig lustig.
Finger weg! Wo waren wir gerade? Achso, über Formate will ich auch noch reden, was Bewegtbit angeht. Aber lass uns erstmal noch so ein bisschen im Netz bleiben. Du bist schon irgendwie, ich hab's beobachtet, seitdem du hier bist, was ja schon ein bisschen länger ist, als wir jetzt hier vorm offenen Mikro miteinander reden. Du warst nicht einmal am Smartphone. Das ist ganz selten.
Ja, das höre ich öfter. Also auch so in meinem privaten Umfeld, dass ich das Ding tatsächlich selten in der Hand habe.
Mit dem Markus kann man sich noch unterhalten.
Ja, aber wahrscheinlich ist mir das selbst auch noch wichtig, mich mit Leuten zu unterhalten. Und tatsächlich bin ich da, glaube ich, wirklich noch von der alten Schule. Ich finde das auch unhöflich, wenn ein paar Leute zusammensitzen, die auch eigentlich noch Augenkontakt haben und wenn dann nicht nur mit dem Smartphone hantiert wird, sondern wenn es auch die ganze Zeit so offen auf dem Tisch liegt. So, auch im Restaurant, wenn ich mit Leuten essen bin. Ich finde, 1 bis 2 Stunden am Tag müssen mal drin sein. So, ohne das Ding auszukommen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann auch gemerkt habe, dass mich das so selbst unter so einen Druck setzt. Dinge, also E-Mails sofort zu beantworten und immer zu gucken, was gerade bei Facebook geht und so. Und letzten Endes habe ich dann irgendwann gemerkt, interessiert mich eigentlich nicht. Da reichen mir 3 konzentrierte Stündchen am Tag, um das alles abzuarbeiten und Rest der Zeit habe ich dann Spaß mit anderen Menschen oder mit mir selber.
Kommen wir mal ein bisschen zum Bewegtbild, Markus. Schon ein großes Stück deines Zuhauses, oder?
Ja, nach wie vor. Mhm. Also das war natürlich zu den großen MTV-Zeiten zwischen 2000 und 2009 war ich, glaube ich, da. Davor noch Viva 2 war das so fast mein kompletter Lebensinhalt. Da war ich ja jeden Tag sogar öfter auf Sendung. Seit ich nicht mehr bei MTV bin, sind es halt so vereinzelte Projekte, aber Fernsehen ist nach wie vor so mein Kerngeschäft.
Ist so das MTV, wie wir es noch kennen, als Musikfernsehen, ist das was jetzt mal abgesehen von deiner Sicht als Moderator, Produzent, als jemand, der die Inhalte produziert, vermisst du das als Medium?
Ich vermisse es als regelmäßige Beschäftigung, weil es war so jobmäßig, waren es wirklich so die schönsten, aufregendsten Jahre meines Lebens und ich hatte auch eine schöne Ordnung in meinem Leben, war da jeden Morgen um 10 pünktlich auf der Matte, habe meine 3 Sendungen aufgezeichnet, war da ja auch Producer und bin dann irgendwann zwischen 7 und 8 nach Hause und diese Ordnung, die vermisse ich in meinem Leben. Ich bin nicht der geborene Freiberufler, ganz ehrlich nicht.
Okay.
Ansonsten
inhaltlich. Dafür dann aber ist wahnsinnig erstaunlich. Ich meine, weil da ist ja klassisches Freiberufler-Dasein, was du hast. Mal das, dann als DJ auf Tour, eigene Formate entwickeln und.
Ja, deswegen mache ich wahrscheinlich so viel davon, weil ich so dieses Hängen im Schacht, das kann ich nicht ertragen. Also ich kann schon ganz gut alleine sein, aber auch dann nur, wenn ich gerade was getan habe und weiß, dass ich bald wieder was tue. Aber jetzt ist es ja so, ähnlich wie das bei vielen Schauspielern auch der Fall ist, die haben halt dann so mal 2-3 Monate Leerlauf und da wird es mir dann schon sehr, sehr einerlei. Ja, aber was die inhaltliche Komponente von MTV betrifft, also ich habe ja schon gemerkt, so in den letzten 1-2 Jahren, die ich da war, dass man sich von diesem Gedanken, das Musikfernsehen in der klassischen Form wie in den 90er Jahren und frühen 2000ern, dass das noch ewig weiter bestehen würde. Ganz im Gegenteil, also ich konnte ja runterzählen fast, bis dann der Laden dem Untergang geweiht war, ist einfach ein Medium aus einer vergangenen Zeit. Also das hat unsere Generation und vielleicht die danach noch mitbekommen, aber Leute, die jetzt Ende 10, Anfang 20 sind, für die ist ja Musikfernsehen in der Form überhaupt nicht mehr relevant.
Nö, da gibt's YouTube.
Genau, und da gibt's YouTube-Kanäle und da gibt's aber auch Musikanbieter, Musikvideoanbieter im Netz. Mhm. Und so bauen sich die ihr Ding. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Bist du denn selber jemand, der dann so YouTube-Kanäle oder auch auf anderen Plattformen, der sowas dann abonniert und regelmäßig guckt, was gibt's Neues oder surfst du eher rum?
Ich habe mich jetzt da so vor ein paar Monaten so ein bisschen reingefuchst, weil ich über einen Job, den ich gemacht habe, sehr viel damit zu tun hatte, mit Leuten, die YouTube-Kanälen machen. Und denke jetzt auch drüber nach, da einen eigenen Kanal einzurichten. Das ist halt aber auch einfach so der Konjunktur im Fernsehen geschuldet und vor allen Dingen Musik im Fernsehen. Das ist ja nach wie vor so mein Hauptding und ich merke natürlich auch jetzt, da im Laufe des Jahres ZDF Kultur eingestellt wird, wo jetzt ja noch meine Sendung Number One läuft, die wird ja dann auch da nicht weiterlaufen und deswegen muss ich mich, ob ich will oder nicht, da irgendwie umorientieren. Und habe da aber auch keinerlei Berührungsängste, weil ich weiß schon, dass ich im Fernsehen halt, dadurch, dass ich so ein Spartentyp bin, keine Aussicht und keine Garantie auf Formate habe die nächsten 20 Jahre.
Warum ist das immer noch so schwer, wo Popkultur, Popmusik so ein irre großes Thema ist, speziell natürlich bei jungen Menschen, aber nicht nur. Also das zieht sich ja über die Generation und warum ist es immer noch so schwer, diese Art von Musik oder neue Musik, aktuelle Musik wirklich verstärkt ins Fernsehen zu kriegen?
Die Art und Weise, wie Musik im Fernsehen funktioniert, die geht nur über Emotionen. Also wenn man sich so die ultimative Chartshow anguckt oder auch Helene Fischer und den ganzen Volksmusik-Quatsch, alles, was an Musik im Fernsehen läuft, dreht sich eigentlich nicht um die Musik und die Songs, sondern um die Emotionen, die dadurch ausgelöst werden. Und sobald man aber mal versucht, Musik redaktionell aufzubereiten und tatsächlich Worte zu verlieren über Texte, über die Künstler, überfordert es die meisten Leute schon. Und wir haben auch mit Number One, obwohl wir da so Leute wie Phil Collins und Rod Stewart und Robbie Williams, U2, Depeche Mode, you name it, die waren ja alle da. Das sind Leute, die haben zig Millionen Platten verkauft. Die kennt jeder. Und trotzdem ist der gemeine Fernsehzuschauer und auch der gemeine Musikliebhaber, der halt Musik nur so im Hintergrund hört, mit solchen Formaten überfordert. Aber ich kann es nicht drunter machen. Ne? Also ich werde nie Oliver Geissen ablösen und ich werde auch in vergleichbaren Formaten nicht auftreten, weil das meinem Musikverständnis und der Art und Weise, wie man über Musik spricht und wie man sie aufnimmt, komplett widerspricht. Also dann mache ich es lieber gar nicht. Was heißt gar nicht? Also ich werde bestimmt alternative Möglichkeiten finden, um mit Musik so umgehen zu können und Musik so präsentieren zu können, wie ich das für gerechtfertigt halte.
Man hat den Eindruck, wenn man so durch die Jahre des Videoarchivs bei dir, also von Mediathek über YouTube und so, man findet ja wahnsinnig viele Interviews, die du gemacht hast. Man hat so den Eindruck, dass es eigentlich kaum eine größere Band gibt, mit der du noch nicht gesprochen hast. Eine, wo du selbst dann in einem der Texte, die ich gesehen habe, gesagt hast, dass du wahnsinnig nervös bist. Vorher waren Depeche Mode wichtige Band für dich.
Ja, die erste Band, von der ich so richtig Fan war. Also da habe ich von der ersten bis zur letzten Platte, ich habe alles, was jemals von Depeche Mode erschienen ist, alle limitierten Vinyls und das musste ich auch haben. Und das war tatsächlich die erste und aber auch einzige Band, von der jemals ein Poster in meinem Zimmer hing. Und das war, ja, 80, 81 so um den Dreh. Und Ich habe die, obwohl ich ja da schon lange als Musikjournalist gearbeitet habe, wirklich das erste Mal interviewt. Da war ich auch schon eine Weile bei MTV. Das muss 2002 gewesen sein oder 2001, als die bei den MTV Europe Music Awards in Stockholm gespielt haben. Und das war dann so ein Kurzinterview zwischen Tür und Angel, 5 Minuten. Also nicht der Rede wert. Und das erste längere Interview habe ich aber tatsächlich für Number One gemacht.
Okay.
Und das auch noch mit Martin Gore. Und das ist ja bekanntermaßen der Typ, der die Songs da schreibt. Und der mir so viele Songs gegeben hat, die ich halt bis zum heutigen Tag verehre. Und von dem ich auch weiß, dass er ein extrem schlaues Kerlchen ist, wahnsinnig schnell in der Birne, einen sehr, sehr guten, aber auch sehr eigenen Humor hat. Und man hat ja so ein Bild, wenn man so lange schon Fan ist von der Band. Mhm. Und dann geht man zu diesem Interview und dann können halt unvorhergesehene Dinge passieren. Also entweder er hat einen schlechten Tag, einfach keinen Bock auf das Interview, ganz egal wofür oder wer das jetzt macht. Dann läuft's falsch. Oder ich kann diese journalistische Distanz nicht wahren und komme da so als Nerd-Fan hin, lass dann entweder das Publikum draußen oder aber geh ihm auf den Sack, weil ich nur so Nerdfragen eben stelle, darf auch nicht passieren. Oder ich habe einfach einen schlechten Tag und kann dem nicht folgen, was er mir da erzählt. Unterm Strich, Interview läuft scheiße und im Nachhinein ist dann dieses ganze Fansein, diese ganze Verehrung, Idealisierung korrumpiert. Mhm. Ich kann dann die alten Platten nicht mehr hören, weil das alles so schlimm war. Und da hatte ich aber Glück, nicht nur bei Depeche Mode, sondern auch bei anderen großen Helden, die ich interviewt habe, also Morrissey oder New Order, noch so ein paar, dass die dann tatsächlich immer so cool waren, wie ich mir das immer erträumt habe. Und die Interviews auch so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe und dann fand ich die noch cooler.
Muss bei einer Band jetzt doch noch nachfragen, beziehungsweise bei einem Künstler, du hattest gerade Morrissey erwähnt, der soll ja so, also es gibt ja viele Künstler, um die sich immer so rankt, dass die so irre schwierig wären im Gespräch. Ich habe es leider nicht gesehen mit Morrissey, muss mir kurz sagen, wie das war.
Morrissey war tatsächlich eine Herausforderung. Der ist schon nicht einfach, sage ich jetzt mal. Man darf halt sich nicht auf gröbere Diskussionen mit ihm einlassen.
Auch keine politischen wahrscheinlich.
Politisch ist schwierig, dann ernährungstechnisch ist schwierig.
Kann ich noch so ein Ham-Sandwich haben?
Oder es gibt noch so ein paar Minenfelder bei Morrissey und da ist es halt einfach so, dass man über seinen Schatten springen muss und ihn dann einfach ausreden lässt. Mhm. Vielleicht eine unschuldige Nachfrage stellt, aber es funktioniert mit Morrissey super über Kunst und Kultur und vor allen Dingen tatsächlich über Musik zu reden. Mhm. Und bei ihm ist es halt so, das ist halt wirklich so ein ganz klassischer englischer Gentleman. Der hat einen großartigen Humor und ist ein toller Geschichtenerzähler. Und wenn man ihn nicht auf den Sack geht, dann hat man eine halbe Stunde wirklich ganz große Unterhaltung.
Was gibt's denn für einen Namen, wo du sagst, das würde mich nochmal, also ich meine, es wird auch irgendwann auch Routine, oder? Mit Künstlern, Künstlerinnen zu reden. Aber es gibt doch garantiert auch Leute, wo du sagst, ach, da würde ich gerne, entweder nochmal, weil das war so super, oder fehlt mir noch in meiner Liste.
Ach, was, erstmal Routine gibt's tatsächlich gar nicht, weil ich diesen Künstlern gegenübertrete, wie ich jedem Menschen gegenübertrete, im Prinzip, den ich kennenlerne. Also ich bin halt von Haus aus ein sehr, sehr neugieriges Kerlchen und ich will im Gespräch mit einem Menschen, den ich kennenlerne, möglichst viel über den wissen und ein komplettes Bild haben. Und genauso trete ich auch diesen vermeintlichen Stars gegenüber. Die haben natürlich im Idealfall dann noch ungleich spannendere Geschichten zu erzählen. Und damit sind wir dann bei den Leuten, die ich gerne noch treffen würde. Das sind allesamt Leute, deren Musik mir eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel bedeutet, aber die ich als Charaktere spannend finde. So zum Beispiel Paul McCartney oder Elton John, Mick Jagger und Keith Richards. Die habe ich tatsächlich alle noch nicht getroffen. Aber das sind halt Menschen, über die regalweise Bücher existieren. Mhm. Und da fände ich es mal ganz interessant, die zu treffen und vielleicht auch irgendwas zu erfahren, was noch in keinem dieser Bücher steht. Das ist immer so mein Ziel.
Ja, mit Jagger und Richards würde ich auch gerne mal reden über diese Co-op mit gerade zum Verkaufsstart der Waldbühnenkarten.
Das Letzte. Das wäre ein Thema zum Beispiel, ja.
Wäre bestimmt super auch als Einstieg.
Ja, ja.
Für ein Gespräch wäre garantiert sehr erfolgreich. Von Keith Richards gibt es so ein super Interview, wo der an der Bibliothek seiner ehemaligen Schule oder irgendwie so in dem Umfeld, wo er in so einer Bibliothek ein Interview gibt. Und zwar über Bücher und über Buchautoren und so. Ganz toll.
Ja, also das ist halt was Besonderes. Dann, da hat er wahrscheinlich auch mehr Spaß dran als an so normalen Promo-Sit-Down-Interviews. Hat er sich schön auf eine Leiter gestellt und ist wieder runtergefallen?
Nee.
Nicht?
Nein, aber er hat diverse Witze darüber gemacht. Ich weiß nicht, von wann das Video ist, müsste ich nochmal nachgucken, aber es, das ist ja dann das Hübsche, dass die so eine Selbstironie
haben. Ja, ja, das finde ich auch toll an denen. Überhaupt, ich habe gemerkt, je größer die Stars sind, umso selbstironischer sind die tatsächlich. Also bis auf Bon Jovi, der hat generell mit Ironie ein Problem.
aber es hat jemand gesagt, dass Humor auch ein Zeichen von Intelligenz ist. Insofern, also möchte ich jetzt nicht in Zusammenhang bringen, aber...
Doch, bring's gerne in Zusammenhang.
Okay, ja. Dann tue ich das.
Nö, haut voll hin bei dem. Da habe ich auch keine Scheu, das zu sagen. Aber sonst alle anderen, auch Leute, von denen ich gedacht habe, die sind so eher öde, so Phil Collins oder wie sie alle heißen, die sind wahnsinnig lustig und haben auch eine gesunde Distanz zu ihrem Wirken.
Glaube ich sofort. Also ich glaube, Phil Collins habe ich eine Zeit, viele Jahre lang immer schlechte Witze drüber gemacht, weil das war für mich der Inbegriff von...
Musste man auch machen in den 80ern.
Ja, Mainstream. Ja, ich bin dann leider noch ein bisschen länger drauf hängen geblieben, bis keiner mehr wusste, wer Phil Collins ist. Wow. Aber dass der ein wahnsinnig eloquenter und witziger Typ ist, glaube ich sofort.
Ja, das ist einer der wenigen, bei denen ich wirklich im Interview Tränen gelacht habe. Wir mussten das Interview ein paar Mal abbrechen, weil die Kameracrew, die konnte einfach nicht mehr. Die konnten die Mühlen nicht mehr halten, weil sie so gelacht haben.
Ist ja vielleicht ein Ziel, was ich mir mal stecken sollte. Irgendwann mal mit Phil Collins ein Interview machen.
Ja.
Ich habe tatsächlich natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung mir dann auch noch einige Interviews, die du gemacht hast, angeguckt. Tatsächlich, man kann da nicht alles gucken, was es so gibt. Sehr, sehr beeindruckend und auch immer mit so einer Leidenschaft für Musik einfach gemacht von dir, was natürlich, deswegen schätzen dich die Leute ja auch so, dass man merkt, da ist jemand, der interessiert sich wirklich für Musik und für die Person, die ihm gegenüber sitzt. Hab dann mich aber dabei ertappt, dass ich ganz, ganz lange und zwar fast wirklich die ganze Stunde hängen geblieben bin auf der Number One Ausgabe mit den Ärzten. Mhm. Auch ganz tolle Geschichtenerzähler. Und die hast du ja auch schon öfter getroffen. Sind das so, sitzt du dann vorher und sagst, jetzt brauche ich mal ein paar neue Fragen oder ich muss die mal in eine andere Richtung kriegen, dass die mal was anderes erzählen oder springst du da rein und sagst, wird schon laufen?
Bei denen ist es tatsächlich so, man springt da rein und es läuft tatsächlich immer irgendwie. Und ja, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange. Ich glaube, mein erstes Ärzteinterview habe ich schon vor über 20 Jahren gemacht und man hat sich dann regelmäßig immer wieder getroffen und respektiert sich gegenseitig. Und dann ist es tatsächlich so ein Gespräch, bei dem auch ganz schnell alle Beteiligten vergessen, dass die Kameras mitlaufen. Und bei denen ist es wirklich so, du musst sie nur ein bisschen anstupsen. Und die haben ja innerhalb der Band so eine Dynamik, dass... Du musst doch nicht mal eine Frage stellen und kriegst schon eine total ausformulierte, saulustige 5 bis 10 Minuten Geschichte. Und bei den Ärzten ist es aber tatsächlich so, dass ich nach den Interviews immer das Gefühl hatte, ich habe jetzt eine Stunde Leistungssport hinter mir. Also das ist wirklich extrem fordernd, weil die halt so schnell in der Birne sind und vor allen Dingen Farin, wenn er dann versucht, dich aufs Glatteis zu führen. Es gab kein Ärzteinterview, bei dem ich nicht körperlich fix und fertig erledigt war und beim letzten musste ich auch mir sofort 2 Aspirin auflösen, weil das so ein Gewitter war. Mir war richtig schwindelig danach, aber das ist halt wahnsinnig dankbar, so als Interviewer so eine Band vor sich zu haben, der man noch nicht mal Fragen stellen muss und trotzdem eine ganz wunderbare Sendung bekommt.
Er hat den Spruch geprägt, Hammer wieder was gelernt. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Autor, Moderator, DJ und Musikjournalist Markus Kafka.
Ist ja nur Hits mitgebracht eigentlich.
Die alte Hitsau, immer schon gewesen.
So ein Chart-Typ,
Ja, voll.
Naja, ist ja irre, dass man doch Nick Cave und so, Mercy Seat ist schon zumindest einer seiner Hits. Ich weiß nicht, ob das jemals in irgendwelchen Charts war, keine Ahnung.
Von dem weiß ich jetzt auch nicht, wenn dann ganz weit hinten. Immerhin habe ich jetzt nicht bei The Wild Roses Grow mitgebracht.
Ja.
Musste mir zugute
halten. Aber auch ein toller Song. Hätte man ja, auch machen können.
Der schreibt nur wahnsinnig tolle Songs und irgendwann war er halt mal durch Kylie Minogue in der besonderen Situation tatsächlich voll in der Hitparade gewesen zu sein. Da war er wahrscheinlich selbst am meisten irritiert.
Und sie wahrscheinlich auch, weil sie sich natürlich dadurch eine wahnsinnige Reputation.
Das war eine der wirklich, skurrilsten, aber gleichzeitig sinnvollsten Kollaborationen. Mhm. aller Zeiten. Und ich meine, die verstehen sich ja nach wie vor wahnsinnig gut. Und ich habe damals gedacht, so spinnt der? Was macht denn der mit der?
Ja, es war wahrscheinlich so, wir Australier müssen zusammenhalten.
Ja, ein bisschen davon. Und dann aber auch wirklich so, dass Kylie, die war ja auch schon längst über den Punkt hinaus, so hier mit großen Ohrringen Songs von Stock Aitken Waterman zu singen. Und Benny Cave, der hat ja auch schon längst Frieden mit sich geschlossen und ist durchaus empfänglicher geworden für Sachen, die auch Spaß machen, die man vielleicht im ersten Moment nicht von ihm erwartet. Nee, das war ein toller Song und die letzte Platte, die ja auch rauskam jetzt und als ich ihn letztes Jahr im Admiralspalast gesehen habe, der ist meiner Meinung nach fast besser denn je jetzt. Mhm. Und auch als ich ihn getroffen habe für Number One, der ist so in so einer exzellenten Verfassung, körperlich und voll auf der Höhe und auch was seinen kreativen Output betrifft. Und auch einer dieser wirklich unbeschreiblich lustigsten Typen, die ich jemals treffen durfte. Bei dem war es auch so, dass ich mich vorher ein bisschen eingeschissen habe, weil großer Held von mir und auch ja, eilte mir der Ruf voraus, ein nicht ganz einfacher Interviewpartner zu sein. Und dann war der so lustig und selbstironisch und so gut gelaunt und sah dabei auch noch immer wahnsinnig gut aus. Diese Anzüge, ne? Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Ich bin ja der Typ, der sich aufgrund seiner Einkommensverhältnisse die Dinge nur von der Stange kaufen kann. Und der hat halt immer maßgeschneiderte Dinge. Die lässt er sich auch mal auf dem Flug nach Hongkong in der First Class. Lässt die Maße nehmen nach dem Start und wenn er aussteigt, ist das Ding fertig.
Ist das so? Mhm. Weil ganz oft sehen die ja so aus, als wäre das so ein alter Anzug, den er noch im Schrank hatte. Hat mich tatsächlich deswegen auch immer interessiert, weil es trotzdem irre schick aussieht. Also man weiß, es ist nicht so. Das ist nicht irgendwas, was er da irgendwo gekauft hat. Ja. Aber dass es tatsächlich so richtig maßgeschneidert und so, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, der hat in England seinen Maßschneider und es haben fast alle Nick Cave-Anzüge den exakt gleichen Schnitt. Und den hat er halt irgendwann mal für sich entdeckt. Kann sein, dass es ein alter Anzug war, der dann irgendwann so aussah, aber die müssen sitzen und der hat ja auch keinen Gramm Fett und so und dann sitzen die Hemden immer so tight. Wahnsinn.
Wir sind jetzt gerade beide so ein bisschen traurig. Dass, ja. Dass wir nicht uns die Anzüge, wie Nick Cave die Anzüge leisten können und ne, komm, Fetze bist du ja jetzt auch nicht. Also da musst du ihm ja nun nicht.
Das ist schon alles soweit in Ordnung, ja, aber also wenn ich klingt jetzt auch wieder blöd, aber wenn ich in seinem Alter noch so aussehe wie er, oh Gott. Nee, aber Nick Cave ist einer der tollsten Typen, die ich jemals treffen durfte. Nicht nur musikalisch.
Ihr könnt das nachgucken. Number One gibt es noch ein ziemlich großes Archiv, was man ansehen kann. Ich würde gerne tatsächlich auch noch mal kurz dabei bleiben bei Number One, weil du hast vorhin erzählt, das wird mit ZDF Kultur eingestellt. Was passiert denn jetzt mit deiner Arbeit? Was kommt als nächstes? Wo konzentrierst du dich drauf? Was macht man dann, wenn man so abhängig ist von diesen medienpolitischen Entscheidungen?
Ja, man muss so seine Geschicke selbst ein bisschen in die Hand nehmen. Also was ich vorher erwähnte, dass ich über einen YouTube-Kanal nachdenke. Und im Fernsehen ist es halt so, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen habe ich wahrscheinlich so mit ZDF Kultur jetzt eine der letzten Chancen gehen sehen, um ein Format von mir da unterzubringen. Und im privaten Fernsehen, ich glaube, da bin ich zu wenig Mainstream. Und da ist es ja auch so, dass nur noch eine Sendung im Programm stattfindet, wenn die irgendwie gesponsert ist. Es war ja auch bei MTV schon so, dass im Prinzip nicht mehr der Sender mein Gehalt gezahlt hat, sondern irgendeine Industriebude, die die Sendung gekauft hat. Deswegen kam die auch nur. Bei mir ist es jetzt so, dadurch, dass ich so viele andere Sachen um die Ohren habe, werde ich jetzt erstmal so meinen nächsten Roman anfangen. Mhm. Und
das ist ja das fünfte Buch, ne?
Lass mich rechnen. Ja, fünftes Buch, zweiter Roman. Dann mache ich ab Herbst mache ich tatsächlich auch Radio bei einem neuen Sender in Hannover. Mhm. Ja, und dann sind halt so 3-4 Fernsehprojekte in der Pipeline. Da liegen jetzt die Konzepte beziehungsweise Piloten bei irgendwelchen Sendern. Aber da ist es natürlich so, dass man ja fast von einzelnen Personen abhängig ist. So, wenn das die Entscheider gut finden, dann kann es ganz schnell passieren, dass es umgesetzt wird. Wenn nicht, dann passiert es entweder nie oder dauert sehr lange.
Da gibt es dann aber schon die Überlegung, ich meine, wenn du sagst, eigentlich hat man eine Marke oder ein Unternehmen, wie auch immer, die das eigentlich finanziert, das Format, Film ist ja dann immer doch noch ein bisschen teurer als nur Audio oder Schreiben. Und speziell, wenn man sich mit einem Format ein bisschen was Besonderes einfallen lassen will, braucht man dann hier und da nochmal extra Budgets. Aber da kommt man doch schnell drauf, dass man sagt, naja, Moment mal, aber ich habe ja einen gewissen Namen, ich kann das auf YouTube irgendwie doch eigentlich selber machen und dann mit einer Agentur zusammen oder so mich selber drum kümmern. Braucht man dann den Sender dazwischen noch?
Nee. Den braucht man dann nicht mehr und darauf zielt jetzt so mein Wirken ein bisschen ab, dass ich mich tatsächlich loslöse von Sendern und auch Produktionsfirmen und einfach mein eigenes Ding mache. Das Problem ist, ich habe da so gut wie gar kein Know-how. Ich bin auch ein ganz miserabler Geschäftsmann. Das ist wirklich erst chaotisch zu nennen, so wie ich meine Finanzgeschäfte verwalte und überhaupt auch in Vertragsgehaltsverhandlungen. Das ist alles nicht mein Ding. Aber da habe ich ja im Hintergrund zum Glück Leute, die das für mich regeln. Und Fernsehen wird immer noch so, ich denke mal, so dieses und nächstes Jahr die erste Geige spielen, aber im Hintergrund werde ich halt jetzt gezielt Fäden spinnen, um mich so von dieser Branche ein bisschen unabhängig zu machen.
Wer in den letzten knapp 2 Stunden gut zugehört hat, kann sich denken, dass das auch Markus Kafka mitgebracht hat, Visage, Fade to Grey, auch so ein Hit.
Meine erste selbst gekaufte Single.
Okay.
Für 5 Mark bei Woolworth in Ingolstadt in der Fußgängerzone. Ich habe ja vorher die Singles immer von meiner Oma mitbringen lassen. Da durfte ich noch nicht alleine einkaufen gehen mit meinem Taschengeld. Und dann habe ich der immer aufgeschrieben, was ich brauche. Und dann hat die immer gesagt, na, mein Guter, brauchst du wieder Singlies? In ihrem Sudetendeutsch. Und hat mir die da mitgebracht. Und dann bin ich mit ihr eines Tages in die Stadt gefahren. 1980 war das. Und habe mir Visage gekauft. Und die Single, die habe ich bis zum heutigen Tag, hat die einen Ehrenplatz in meinem Regal. Und das war tatsächlich der erste Song, wo ich so ausgewiesen gedacht habe, so, boah, was ist denn das? Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Das ist jetzt mein Ding. Und dann ging es auch los, dass ich selbst Musik machen wollte. Und ich wollte dann auch Synthie-Pop machen. Und es gab ein Musikgeschäft in Ingolstadt, da hatten die so Synthesizer rumstehen. Die ersten Dinger so Moog, Roland, Korg, Yamaha. Und da sind wir dann immer, mein Kumpel und ich, rein ins Geschäft und haben dann stundenlang einfach nur rumgeklimpert. Mhm. Wir konnten uns natürlich nichts leisten. Aber Synthesizer war halt so toll, weil ich hatte ja schon ein paar Jahre Klavierunterricht zu dem Zeitpunkt. Und beim Synthesizer war es halt das erste Mal so, dass man nicht dieses Instrument als solches beherrschen musste und Noten drauf spielen musste, sondern man konnte auch an irgendwelchen Knöpfchen drehen und hat sich sofort gedacht, boah, geil. Ja, das musste man dann nur irgendwie zusammensetzen, daran ist es meistens gescheitert. Aber ich hatte tatsächlich eine Synthie-Pop-Band mit einem Auftritt beim Schulfest, bei dem mir nach 3 Songs von der Bühne geboot wurden.
Tatsächlich, und ich habe nicht einfach gesagt, ha, wir sind härter als ihr, wir spielen weiter.
Nee, weil alle wussten, dass danach die Metal-Band aus der Schule kommt. Und die kannte man damals schon. Das war die Band, aus der dann später Bonfire werden sollte.
Nein.
Mhm. War bei mir in der Schule.
Und haben dich von der Bühne gespielt. Also da ist ja, was jetzt nicht...
Legendär eigentlich.
Eigentlich legendär.
Ja, da kamen die Jungs mit ihren Mini-Please und mit ihren gestreiften Spandex-Hosen und haben uns Synthie-Pop-Deppen mal gezeigt, wo der Hammer hängt.
Das waren aber nicht die, dessen Motorrad gebrannt hat.
Nee.
Ich meine, dann wäre die Geschichte noch legendär.
Ja, dann wäre sie rund. Ja, nee.
Könnte man jetzt dazu erfinden. Ist ja verjährt. Markus, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier warst. Wir warten auf ein neues Buch dann. Weißt du schon, worum es gehen wird, oder bist du in der Findungsphase?
Ja, ich habe so ein paar Ideen, aber die sind alle noch nicht so richtig ausgereift.
Und dann ab Herbst wahrscheinlich auch neue Filmprojekte.
Ja. Also wird schon einiges passieren in dem Jahr, denke ich mal.
Natürlich, muss ja. Danke dir, dass du hier warst.
Ja, war mir ein Vergnügen. Danke auch.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.